Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder nach langer Zeit die Predigt halten darf. Ja, eigentlich stehe ich nicht allein da vorne. Ich habe noch jemanden mitgebracht, oder er war ein Assistenten, Marco. Ja, der hilft mir ein bisschen, weil ich habe ein paar Folien vorbereitet. Und ja, wenn ich stecken bleibe, dann hilft er mir weiter. Danke, Marco. Ja, ich hoffe, wir kommunizieren dementsprechend. Er hat schon die erste Folie rangebracht, ja, Sehnsucht. Jetzt, wenn ich eine kleine Umfrage machen, die da im Raum, Sehnsucht, ja, da hat jeder, da kriege ich wahrscheinlich zig verschiedene Antworten, ja. Sehnsüchte, was jeder hat. Die einen, die jetzt Urlaub machen, die haben vor einiger Zeit Sehnsucht nach Urlaub gehabt. Ja, vielleicht sind jemand, oder sind Leute da, die der Urlaub bevorsteht, die haben jetzt Sehnsucht nach Urlaub oder Ferien. Wir können Sehnsüchte haben, mal einen Freund zu besuchen, den wir lange schon nicht mehr getroffen haben, ja. Endlich, nach diesen letzten 2 Jahren, haben wir wieder mal eine Sehnsucht auszugehen, ins Theater, ins Kino, ja, shoppen ausgiebig, ja. Oder ich habe jedes Jahr Sehnsucht, ins Fußballstadion zu gehen. Und ich darf euch verraten, diese Sehnsucht wird bald in Erfüllung gehen. Ich habe Karten schon für nächsten Samstag, ja, die sind daheim und ja, ich freue mich schon. Okay, aber es gibt auch andere Sehnsüchte. Und wir leben in einem Land, wo noch Frieden herrscht. Und in einigen oder in vielen Ländern auf der Welt sind Kriegszustände. Und da sind Menschen da, die sehnen sich nach Frieden. Ja? Frieden unter den Völkern. Es gibt auch Menschen, die sehnen sich Frieden in der Familie. Ja? Wo es nicht so gut zugeht, wo Spannungen da sind. Ja? Und es gibt auch Menschen, die sehnen sich nach Gesundheit. Die Krankheit erduldet haben, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben. Oder jetzt da in den Krisensituationen, in den Krisengebieten durch den Unwettern, ja, die Haus und Hof und ihr Habe verloren haben. Ja, die sehnen sich natürlich nach was ganz was anderem. Ja. Sehnsucht kommt eigentlich vom Mittelhochdeutschen, kommt von Sehnsucht, ist es abgeleitet und es heißt oder bedeutet, es ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Und ich habe in der Vorbereitung von einem gescheiten Mann, von einem Philosophen, ein paar Verse gefunden. Die möchte ich euch, bevor das losgeht, mit der Predigt vorlesen. Wir wissen, dass wir sterben. Wir wissen, dass nichts von Bestand und Dauer ist. Dass wir es einfach hassen, mit unserer eigenen Fehlbarkeit und Endlichkeit der Erkenntnis umzugehen. Und wir wollen, dass das ein Ende hat. Und das andere ist, dass wir etwas suchen, was uns in den Irrnissen und Wirrnissen des Lebens durch die Widerstände, denen wir begegnen, hindurchträgt. Also etwas, wie Luther sagen würde, was sich in Leben und Sterben bewährt. Das hätten wir bitte auch gerne. Das sagt der Professor Gerd Skobel, Philosoph. Ja, was sich im Leben und Sterben bewährt, das hat der Philosoph erkannt. Und genau um dieses Thema geht es in unserer heutigen Predigt, um die Sehnsucht nach einem neuen Körper und nach einer ewigen Heimat im Himmel. Und bevor ich mit dem Predigttext anfange, ich habe die Predigt aufgeteilt in 2 Teile. Das geht ja um den 2. Korintherbrief, das Kapitel 5. Letzte Woche hat ja der Jochen ausführlich das 4. Kapitel durch Zeichnungen dargestellt. Ja. Ich werde es heute ein bisschen im Wechsel machen, mit Bildern, mit Texten. Ich habe den Predigttext, den werden wir auch sehen, die Verse 1 bis 10. Ich lese das vor, ich habe das nach der neuen Genfer Übersetzung und dass jeder das gleich auch mit versteht und mitlesen kann, so könnt ihr das auch mitlesen. Dort steht, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbegleitet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, Solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Ja, diesen Versen geht es um die Sehnsucht nach einer ewigen Heimat. Und der Paulus spricht hier ganz klar an, ja, dass von der Vergänglichkeit des Menschen und nach einem festen Bauwerk, eine Sehnsucht im Himmel. Wir Menschen werden eines Tages geboren und eines Tages müssen wir wieder gehen. Ja? Und wir Menschen sind eigentlich von Gott her geschaffen für die Ewigkeit. Das war Gottes Plan von Anfang an. Und der Paulus gebraucht im ersten Vers ein Bild, um den Leuten in der Gemeinde etwas anschaulicher darzustellen. Und wir sehen hier ein Bild von einem Zelt. Und er vergleicht es mit einem Zelt. Und ja, ein Zelt, das unser Leben wird eines Tages erloschen werden. Und ein Zelt im Vergleich ist eher unstabil, unsicher. Ja, wenn der Sturm kommt, wird es weggerissen. Und so kann es auch mit unserem Leben sein. Wir können von heute auf morgen, ja, durch einen Unfall, wie auch immer, nicht mehr hier sein. Und ja, ich habe jetzt dieses Zelt gewählt. Das ist ein außergewöhnliches Zelt und ich möchte jetzt einen kleinen Sprung ins Alte Testament machen und etwas näher erläutern. Viele kennen vielleicht dieses Zelt, das ist die Stiftshütte, ja, vom Alten Testament her. Und im Alten Testament war ja so, dass das Volk Israel war das Gottesvolk. Und der Mose war der Vermittler zwischen den Menschen und ihm. Und die waren ja jahrelang in Ägypten in Gefangenschaft, in der Knechtschaft und haben darunter gelitten. Und der Mose hat sein Volk ins verheißene Land geführt. Ja, dort, wo Milch und Honig fließt. Und auf den Weg dorthin sind sie am Berg Horeb, am Sinai vorbeikommen. Und dort hat der Mose den Auftrag, die Gesetzestafeln zu holen. Das sind die zehn Gebote. Die haben sie da mitgenommen und im Alten Testament, im 2. Mose, Kapitel 26 bis 33 steht es. Ja, aber keine Angst, ich lese die Kapitel nicht vor. Ja, sonst sind wir bis Mitternacht da. Ja, das nicht. Aber ich werde in groben Zügen das ein bisschen, vielleicht die Highlights erläutern. Und dort steht genau drinnen, wie diese Stiftshütte auszuschauen hat. Ja, da waren genaue Vorgaben. Und so haben sie das gemacht und dort haben sie ihre Gottesdienste gefeiert, die Israeliten. Und damals ging es denen genauso wie uns heute. Ja. Im Laufe des Lebens hat sich Schuld angebahnt. Schuld im gegenseitigen Miteinander, die Menschen untereinander. Schuld gegenüber Gott. Ja? Und Schuld ist damals nur mit Blut bezahlt worden. Deswegen besteht auch diese ganze Anlage. Ja, da vorne sehen wir den Brandopfer da, dann das Reinigungsbecken und innen im Zelt drinnen war das Allerheiligste. Und davor war ein Vorhang. Das Allerheiligste, das waren die Gesetzestafeln, die 10 Gebote, die sie damals gehabt haben. Und in dieses Allerheiligste haben nur eigentlich die Hohenpriester rein dürfen. Ja? Und da haben sie eben die Gottesdienst gefeiert. Es sind Tiere geopfert worden, Widder, Stiere und so weiter. Und Mose hat kommuniziert über Mose zu den Menschen. Und danach, im Alten Testament geht es weiter. Dann wollten die Leute einen König, dann wurden Könige eingesetzt. Der David, der Sohn der Salomo, da kommen wir gleich dazu. Und Propheten. Und die Propheten enden mit dem Maleachi. Das war der letzte Prophet im Alten Testament. Und dann war 400 Jahre Sendepause. Da hat Gott nimmer gewirkt. Ja. Und machen wir die nächste Folie, Marco. Ja, da war Sendepause. Und wir sehen hier den Tempel von Jerusalem. Das ist eigentlich ein gewaltiger Bau, ein stattlicher Bau. Und so ein Bau strahlt eine gewisse Festigkeit, Sicherheit, Beständigkeit aus. Und wahrscheinlich haben sich die Leute das gesehen, das Zelt war ihnen vielleicht so unstabil, wie auch immer. Aber In der Vorbereitung habe ich ja herausgefunden von diesem Bau, wann das passiert ist. Und zwar ist es 84 Jahre später, nachdem die Israeliten ausgezogen sind aus Israel, aus dem Ägyptenland, wo der Salomo das vierte Jahr regiert hat. Dann wurde der Tempel gebaut. Also der Tempel hat den Salomo. Der Salomo hat den Tempel gebaut. Und es sind endlich die ähnliche Züge wie die Stiftshütte. Außenrum die Mauer, innen drin auch diese Altäre mit Brandopfer, mit Rauchopfer und dann das Allerheiligste, wo wiederum der Vorhang da war, wo nur der Zugang der hohe Priester gehabt hat. Aber dieser Bau hat nicht standgehalten. Das können wir auch noch lesen. Er ist 70, ungefähr 70 Jahre nach Christus ist er zerstört worden. Und diesen Bau hat also nicht der Paulus gemeint jetzt im Vers 1. Okay? Aber letztendlich hat Gott dann einen anderen Plan gehabt. Die Sehnsucht Gottes zu den Menschen, die war nämlich so groß, dass er selbst Mensch geworden ist. Und eigentlich 70 Jahre vorher, bevor das der Tempel gebaut worden ist, war ja Jesus da. Hat er seinen... Entschuldigung, bevor er zerstört worden ist, ja, ist Jesus geboren worden. Ja, und durch Jesus wurde letztendlich ein direkter Zugang zu Gott geschaffen. Das Opfern von Tieren war letztendlich überfällig. Und sein Tod am Kreuz hat letztendlich die gesamte Menschheit mit einbezogen. Nicht nur Gottes Volk, die Israeliten. Und somit sind auch wir mit einbezogen. Ja. Und das Interessante ist ja, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Ihr wisst, was da nebenbei passiert ist. Im Tempel. Der Vorhang des Allerheiligsten ist zerrissen worden bei der Kreuzigung. Und das war eigentlich das Zeichen, dass der direkte Zugang durch Jesus zu Gott uns offen ist. Und dass kein Blut mehr fließen muss. Gut, das war ein kleiner Ausblick in das Alte Testament. Ich komme wieder zurück zum Paulus. Der Paulus, der sehnte sich ja nach einer Befreiung von diesem irdischen Leib und von damit all seinen verbundenen Sünden, Enttäuschungen, Schwachheiten, Gebrechlichkeiten und so weiter, die ihm schwer zu schaffen machten. Der Paulus hat nicht unbedingt das beste Charisma gehabt. Ja. Er war gezeichnet. Ja. Man liest, er hat einen Pfahl im Fleisch gehabt. Er hat irgendein Gebrechen gehabt, was ihn kindert hat. Er war ein Handwerker. Ja, er war eigentlich ein gelernter Zeltmacher, hat natürlich dann auch eine jüdische Ausbildung genossen, ja, hat natürlich sehr viel damit auch gelernt und hat letztendlich ja, durch sein Leben Jesus kennengelernt, wo er nach Damaskus war. Er wollte ja ursprünglich die ganzen Christen vernichten. Ja, die waren ihm ein Dorn im Auge und dann ist ihnen Jesus selbst begegnet. Und war 3 Tage blind und ist dann wieder sehend worden. Und dann war sein Auftrag, dass er das Evangelium von Jesus verkündet. Und er ist natürlich auch, wir sind jetzt im 2. Korintherbrief. Der hat schon mal einen ersten Korintherbrief geschrieben und er hat natürlich die Gemeinde schon gekannt. Und da ist nicht immer rund gegangen. Da hat es natürlich auch Schwierigkeiten gegeben, Probleme zwischenmenschlich und so weiter. Und der ist natürlich da auch immer wieder an seine Grenzen gekommen. Und so geht es uns letztendlich genauso. Wir kommen auch immer wieder an unsere Grenzen. Warum? Fragen sich manche, muss ich dieses oder jenes ertragen? Warum habe ich jetzt die Krankheit bekommen? Warum diese Schmerzen, die nie vergehen? Warum der Streit in der Familie, Verwandtschaft, diese Unversöhnlichkeit, Dinge, die uns auch heute noch ständig belasten? Und ja, vielleicht geht es uns da oft einmal so, am liebsten würden wir weggebeamt werden, dass wir all das Schwere nicht mehr ertragen müssen. Und im Vers 3 steht ja, wir werden nicht unbegleitet dastehen. Die Christen erhalten ja einen verherrlichten, geistlichen, unsterblichen, vollkommenen Leib. Genauso einen hatte Jesus nach der Auferstehung. Und der Paulus hat den Philippern schon geschrieben, im Kapitel 3, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und das ist eine gewaltige Aussage. Ja? Wir brauchen keine Angst vor den Zeichen und Zuständen unserer Zeit zu haben. Das ganze Universum ist seiner Herrschaft unterstellt. Egal was passiert, ob es bei uns so wie jetzt da drunter und drüber geht. Und diese Gewissheit die schenkt uns Gott, die schenkt uns seinen Geist, der in uns wohnt. Und im Vers 5 schreibt der Paulus, dass er als Unterpfand seinen Geist uns gegeben hat. Der Heilige Geist wäre ein eigenes Kapitel darüber zu predigen. Ja? Aber der Heilige Geist hat nichts mit einer Religionszugehörigkeit zu tun. Der Heilige Geist bewirkt in allererster Linie darauf hin, dass wir von Geburt an von Gott getrennt sind. Ja, dass wir Versöhnung brauchen und dass wir vor Gott nicht bestehen können. Jeder Mensch ist eigentlich von Geburt auf von Gott getrennt. Das schreibt da der Paulus im 1. Korintherbrief. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Und so war es bei mir auch in jungen Jahren. Ja. Ich habe jahrelang mit einer frommen Fassade gelebt. Bin in die Kirche gegangen, bin konfirmiert worden, gedacht, ja, das ist alles in Ordnung. Ja. So wie eine Hausfassade nach außen in wunderschön angestrichen, ja, verkleidet werden kann. Aber man sieht immer nicht, wie schaut es im Haus innen drin aus. Ja. So ist es bei uns Menschen. Wir können oft nach außen hin was vorspielen, was im Innen vielleicht ganz anders ist. Aber Gott letztendlich sieht in unser Herz hinein. Und letztendlich war die Sehnsucht Gottes nach mir so groß und dieser nach dir so groß. Nach jedem einzelnen Menschen. Ja, dass er mich mit seiner Liebe überwältigt hat. Und ich habe damals eben Vorurteile gehabt, na, so ganz so fromm möchte nicht sein. Ja. Man kann ja irgendwas verpassen im Leben. Ja. Wenn man jung ist, möchte man ja was haben vom Leben. Ja. Das Leben bietet ja uns ja einiges. Ja. Aber Gott hat uns oder hat mich eines Besseren belehrt. Da kommen wir noch später dazu. Und doch ist unser Leben hier ein Leben des Glaubens und nicht des Schauens. Wir sind immer noch mit beiden Füßen da auf der Erde, auch wenn wir als Christen leben. Ja. Und sind noch nicht abgekommen. Und im Vers 8 schreibt er, und doch sind wir voller Zuversicht. Ja. Und unser größter Wunsch ist, dass wir unser irdisches Zuhause einmal verlassen dürfen, um für immer beim Herrn zu sein. Und es ist gut, wenn man dieses Wissen jetzt schon hat, dass man sagen kann, ja, ich werde einmal beim Herrn sein. Und diese Gewissheit, die tut uns einfach gut. Und daher lesen wir im Vers 9, sollten wir ein Ziel haben, dass er Freude an uns hat. Und da habe ich auch eine Folie vorbereitet, dass Gott Freude an uns hat. Und ich habe das noch umgekehrt. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja. Das ist klar, dass Gott Freude an uns hat durch unser Leben und dass wir die Freude am Herrn, das ist die Freude, die uns durchträgt. Ja, in Schwierigkeiten, in Situationen, wo es nicht so läuft. Ja, ich habe das gesamte letzte Jahr von mir war sehr große Herausforderungen und mit sehr vielen Schwierigkeiten zu tun gehabt. Und da ist es gut zu wissen, dass die Freude am Herrn, das ist das, was uns Kraft gibt. Ja. Und das ist wie in einer Liebesbeziehung. Liebe ist immer freiwillig. Ja. Und das Ziel einer Liebesbeziehung ist, dass man sich immer besser kennenlernt. Und so ist es auch mit dem Glauben. Und der Petrus hat es in seinem zweiten Brief eigentlich treffend ausgedrückt. Ich wünsche euch, hat er gesagt, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Und jetzt kommt eigentlich der Schlüsselvers des ersten Teiles. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird ein jeder den Lohn empfangen, was er getan hat, ob es gut oder böse war. Wie würde die Welt aussehen, wenn sich jeder einzelne Mensch auf der ganzen Welt diesen Vers zu Herzen nehmen würde, im Hinblick, dass er eines Tages vor dem Richterstuhl von Jesus stehen wird? Da wird sicher einiges anders ausschauen. Aber letztendlich sind es Tatsachen. Es wird jeder Mensch und jeder Regierende, jeder Politiker wird eines Tages vom Richterstuhl stehen. Und das ist eigentlich das Befreiende von dem christlichen Glauben, der uns von allen anderen Religionen unterscheidet. Wir müssen uns nicht unser Heil erarbeiten oder verdienen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und jetzt gebe ich euch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Und da geht es um das neue Jerusalem. Ich habe da keine Folie vorbereitet. Ja. Das neue Jerusalem, das bevorsteht, das steht in der Offenbarung. Und dass Gott sein Reich hier auf dieser Welt aufrichten wird. Und dass Jesus wiederkommen wird. Und das steht uns bevor. Und da steht in Offenbarung 21, wo der Johannes das geschrieben hat, er sieht schon einen neuen Himmel, ja, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und er spricht vom Jerusalem. Und da wird sich das abspielen, dass Jesus wiederkommt. Und in der Offenbarung steht genau beschrieben, wie die Stadt auszusehen hat, welche Dimensionen sie hat. Und da werden alle Völker auf der ganzen Welt, alle Christen, ja, die Vergebung von Jesus angenommen, werden dort sein. Und das ist das wahrscheinlich, was der Paulus auch auf ein festes Bauwerk, ja, darauf hin wollte. Diese Sehnsucht, diese Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und das ist es. Ja. Und da steht dann weiter, die Hütte Gottes bei den Menschen und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen und wird ihr Gott sein. Und jetzt dieser Vers, ja, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und diese Menschen, die in der Ewigkeit dort angelangen sind, die wollen nimmer zurück bei uns hier, zu uns hier auf die Erde. Ja, das ist eine andere Dimension und das ist die Verheißung Gottes, die wir haben. Es gibt kein Leid mehr, keine Tränen mehr, kein Geschrei. Ich komme zum zweiten Teil. Mit Gott versöhnt durch den Opfertod von Christus. Die Verse 11 bis 21. Ich lese sie vor. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ja, mit dem Wissen, dass wir eines Tages Rechenschaft abgeben müssen, hat das Konsequenzen auch für unser Leben. Ein Leben in Ehrfurcht vor dem Herrn, das hat Auswirkungen auf unser Leben in Bezug auf Besitz, Umgang, auf Bezug in Ehrlichkeit, Umgang mit unseren Mitmenschen, mit den Herausforderungen des Alltags. Wie reagieren wir, wenn Probleme auf uns zutreten, wenn Menschen uns nicht wohlgesonnen sind, ja? Wenn sie uns beleidigen? Oder ein weiterer Aspekt ist der, wenn wir wissen, dass Menschen gerettet oder auch verloren gehen können, ist es uns überhaupt noch ein Bedürfnis, die rettende Botschaft von Jesus unseren Mitmenschen weiterzuerzählen? Wenn ich ehrlich bin, denke ich mir oft, das hat eh keinen Sinn. Die Menschen wollen ja heute das Evangelium eh nicht mehr hören. Vielen geht es ja noch gut und was willst du? Man wird ein bisschen von einer Spinne abgestempelt. Und dann denkt man sich oft, Hauptsache ich bin gerettet. Ja, was der andere macht, das ist sein Problem. Ja. Und man wird dann sehr schnell lau in seinem Glaubensleben und wird müde oder matt. Und haben wir überhaupt noch ein Herz für die Verlorenen? Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, was mir passiert ist letztes Jahr. Und dazu brauche ich das nächste Bild. Ja, da steht Jesus saves und ist so ein Fisch oben. Okay, was hat das zu bedeuten? Ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben bei uns in unserem Team, in unserem Lehrerteam, einen Lehrergebetskreis. Und Ende letzten Schuljahres ist ein lieber Kollege, also letztes Jahr war er schon, in Pension gegangen. Mit ihm irgendwie getroffen, aber wir haben uns gut verstanden. Er ist von der katholischen Kirche gekommen. Und er geht in Pension und dann ist Herbst gewesen und es kommen wieder neue Lehrer. Und da sehe ich eines Tages im September auf dem Parkplatz ein Auto stehen mit einem Aufkleber, mit so einem Fischaufkleber und da steht dahinter, Jesus lebt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wird eine neue Kollegin oder eine Kollegin sein. Mal spannend, wer das ist. Ja? Und das ist natürlich der Fisch, das Zeichen von einem Christen, der sich outet. Ich habe früher auf mein Auto Asan gehabt, ja, wie ich dann frisch zum Glauben gekommen bin. Und den Fisch, ja, der sitzt jetzt auf mein Auto. Ich habe wieder einen aufgetan. Ja? Aber das war der Auslöser. Ich habe dann, wie ich Schulaus gehabt habe, habe ich den zufällig getroffen, er ist zum Auto gegangen, ich bin gerade weggefahren, habe ich gehalten, bin ausgestiegen, habe ihn begrüßt und als neuen Kollegen. Und er hat sich gefreut und wir haben uns kurz ausgetauscht und dann war der Kontakt da. Wir sind uns ständig über den Weg gelaufen und haben uns in der Mittagspause oft getroffen, haben uns näher kennengelernt, er kommt von einer Adventistengemeinde. Und ja, und das ist einfach schön und das hat mir zum Nachdenken gegeben. Hätte der nicht den Fisch auf sein Auto gehabt. Ich hätte ihn nie kennengelernt. Ihr wisst bis heute, ist ein Kollege von mir, aber dass er Christ ist. Er hat dann auch mir Mut gemacht. Er ist in die Schule gekommen, hat T-Shirt angezogen, provokant, auch von den Schülern. Ja? Und Armbandel, er ist natürlich ein paar Jahre jünger noch wie ich, ja? Kann nur ein bisschen, hat noch eher einen Bezug. Ja? Ich wirke vielleicht für den Schülern schon ein bisschen seriös oder alter Opa, wie auch immer. Ja? Man muss da aufpassen, wie man mit so Schülern umgeht, ja? Mit Jugendlichen. Und ich habe aber gehört von kurzen von Freunden einer Schülerin, die ihn gehabt hat, dass er eigentlich ein sehr anerkannter und ein lässiger Lehrer ist. Ja. Hat auch bei seinem Vorstellungsgespräch den Abteilungsvorstand sofort bekannt, dass er Christ ist und so weiter. Und das hat mir Mut gemacht, ja, mutiger zu werden. Und aufgrund dessen habe ich mir dann im Internet dann so einen Fisch ausgesucht, Jesus Saves. Viele kennen mein Auto und viele wissen auch, dass sie in einer Gemeinde gewinnen, vielleicht eine fromme Spinne. Aber und das ist eigentlich letztendlich mein Gebet da, wenn ich durch die Stadt fahre, wenn ich an der Ampel stehe, es kommen Autos dazu. Ja, es hat sogar der Marco schon gesehen, ja, aha, da fährt der Rainer vor mir, nicht nur nach meinem Kennzeichen, sondern er hat den Aufkleber entdeckt. Und so geht es anderen Menschen genauso an. Die werden angesprochen, Jesus saves. In unserer heutigen Zeit, ja, wir müssen mutiger werden, ja, dass wir nach außen gehen. Ja, wir haben nichts zu verbergen, wir haben nichts zu verlieren. Das sage ich ja, ich bin im letzten Drittel des Lebens, vielleicht schon, wer weiß wie lange. Ja, das kann morgen schon aus sein. Ja. Und das macht eben die Freude, wenn man mit der Freude im Herrn durchs Leben geht, ja, und dass man ihm wohlgefällig ist, das spielt sich ja auf gegenseitig. Und jetzt wieder zurück zum Paulus, in den 12, Versen 12 bis 14 hat natürlich ja Probleme, es gab dort auch andere Verkündiger. Es steht dabei drin, ihr könnt stolz auf ihn sein, ja, der Paulus war nicht unbedingt vielleicht der hat es dahin gebracht, ich habe versucht, euch das Wort Gottes, das Evangelium neu zu bringen, mit seinen Werten. Ja. Es haben sich natürlich auch Gruppierungen aufgetan, auch im christlichen Bereich, ja, die falsche Lehren verkündigt haben. Da waren vielleicht welche da, die charismatisch vielleicht besser dagestanden sind, die wollten andere Lehren noch verkünden, die wollten die Leute vielleicht zu sich ziehen und so weiter. Ja. Und ja. Der Paulus sagt, schaut auf Jesus, ja, auf das Evangelium. Und der Schlüsselvers jetzt in dem ist eigentlich der Vers 17 vom zweiten Kapitel. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und da nochmal zurück jetzt zu meiner Person, wie ich zum Glauben gefunden habe. Das war ja auf einer Skifreizeit. Und ich war damals beim Bundesheer. Und in der Zeit war ich viel auf der Autobahn unterwegs und da sind immer tödliche Unfälle passiert. Und da wurde mir ganz deutlich klar, wenn ich eines Tages jetzt sterben würde auf der Straße und würde vor Gott stehen, ich könnte mit meiner frommen Fassade nicht bestehen. Und da ist der Vers, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Dieser Vers hat letztendlich persönlich zu mir gesprochen. Und auf dieser Skifreizeit habe ich eigentlich, ich war der Einzige, ich habe keinen gekannt, aber das macht ja nichts. Ich habe dort in mein Leben in einem stillen, einfachen Gebet Jesus hingegeben. Habe ich gesagt, Jesus, nimm du mein Leben in die Hand, nimm all den Mist, was bis jetzt gelaufen ist. Und ja, was war das Ergebnis? Er hat mir einen tiefen Frieden, eine Freude geschenkt, die habe ich nie erlebt gehabt vorher. Ich war frustriert. Meine Kindheit, meine Jugendheit war nicht unbedingt rosig. Ja. Und habe gedacht, Gott ist eigentlich nur ein mieser Gott. Er verbietet dir was, ja. Der schenkt dir keine Freiheit und gar nichts. Ne. Deswegen suchst du die Freiheit halt dann in der Welt. Aber das war genau umgekehrt. Und Jesus ist gekommen, dass wir das Leben in voller Genüge haben. Und das habe ich dann erfahren dürfen, ja, dass du eigentlich als Christ das wahre Leben erst einmal hast. Du kannst vieles genießen mit aller Freude. Ja. Aber das wahre Leben kann nur er schenken. Und ja, er hat dann mein Leben natürlich so bereichert, dass ich meine liebe Frau kennengelernt habe, auf einer Skifreizeit. Ja. Gott hat Humor, ja, und ist kreativ. Und ja, letztendlich, dass ich noch in so einem schönen Land wie Kärnten wohnen und leben darf, ja, was mir früher als Jugendlicher nur so als Urlaubsland, ja, das war, ich kann mich noch erinnern, als erstes Mal, wie ich in die Berge gekommen bin mit 13, 14 Jahren, das war für mich was Gewaltiges, so einen Berg zu sehen. Ja. Das ist natürlich, wenn man da aufwächst, sieht man das anders, das ist normal. Ja. Und für mich ist es nicht selbstverständlich, da in so einem wunderschönen Land zu leben. Ja, das ist ein Geschenk. Und letztendlich jetzt, ich komme langsam dem Ende, die letzten vier Verse von unserem Text sagt eigentlich alles das aus, was ich ein Stück weit da vorher schon euch vermitteln wollt. Letztendlich ist alles Gottes Werk. Lesen wir ab Vers 18. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wir sind aufgefordert, ja, nicht nur ihr euch das zu sagen, sondern auch jeder Einzelne, die gesamte Gemeinde, die Botschaft hinauszutragen in die Welt. Das heißt, zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus an als seine Gesandten. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir kennen keinen zur Umkehr ruft. Das macht letztendlich Gott durch seinen Geist in jedem Einzelnen von den Menschen. Wir können nur Zeuge sein. Und damit ist Jesus gemeint, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und wenn wir eines Tages vorm Richterstuhl Christi stehen, ja, stehen wir nicht dort, weil wir so gut oder so super waren auf dieser Welt. Nein, ich habe den Preis für dich bezahlt. Ja, und das ist letztendlich Gnade, das ist ein Geschenk. Das können wir uns nicht verdienen. Ja. Und ich möchte euch jetzt einladen, diese Botschaft anzunehmen. Ich werde jetzt gleich ein Gebet vorlesen, das von unserem lieben Bruder Klaus Eickhoff stammt. Seine Lebenszeit ist ja hier vor kurzem auf dieser Erde zu Ende gegangen, was will man das wissen. Aber er darf die Herrlichkeit Gottes, die ewige Heimat, jetzt schon schauen. Und wer das möchte, wenn es am Herzen liegt, der kann es mitbeten, laut, leise. Ich lese es vor. Gebet der Lebenshingabe an Jesus, an Gott. Du lebendiger Gott, Schöpfer der Welt, weil du mich geschaffen hast, habe ich Sehnsucht nach dem Leben. Und doch bin ich oft leer, unerfüllt. Jesus, du bist das Leben. Nach dir sehnt sich meine Seele. Du hast dich für mich kreuzigen lassen. Ich danke dir für diese deine Liebe zu mir und allen Menschen. Ich glaube dir von Herzen. Du bist die Erfüllung meiner Sehnsucht. Mach es mir mehr und mehr gewiss. Mein Leben vertraue ich dir jetzt an. Ich lege es in deine Hand. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit dir, mit deinem ewigen Leben, mit deiner Liebe. Danke, ich gehöre dir, meinem Heiland und Herrn. Stärke meinen Glauben jeden Tag. Lass mich ein Segen sein für alle Menschen, denen ich begegne. Ich freue mich, dass ich dir gehöre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.